Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitten wir unseren Herrn in der Stille, dass sein Wort unser Leben, unser Denken und unser Tun erneuert.
Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
Wir hören den Predigttext für diesen Sonntag aus dem Buch Genesis im 13. Kapitel. Abraham zog herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Der Herr segne in uns sein Wort. Amen. Liebe Geschwister, also so heißt es, zänkisches Hirtenvolk. Zänkisches Hirtenvolk. Man kann sich diesen Konflikt hier über das begrenzte Land sehr gut vorstellen, wie die Hirten Abrahams mit ihren ganzen Vieh-, Schafen- und Ziegenherden auf die Hirten Lots treffen und dann aneinander geraten. Was wollt ihr hier? Macht bloß, dass ihr wegkommt. Wir waren zuerst hier. Was bildet ihr euch ein? Ihr habt hier kein Vorrecht. Passt bloß auf, ihr dahergelaufenen Schafsköpfe, und schon bald einer grimmig die Faust und so weiter und so weiter. Dann am Abend am Lagerfeuer, da schimpft man über diese elenden Abrahamshirten und auf der Seite Lots genauso. Was da alles Schlechtes erzählt wird, was die wieder falsch gemacht haben, diese elenden. Freilich entspringt das Erzählte meist weniger der Wahrheit als mehr zänkischen Fantasien. Jedenfalls ist klar, das Land ist zu klein für die beiden großen Gefolge von Abraham und Lot. Zu wenig Raum für beide. Damit haben wir einen klassischen Zankapfel. Und ohne Frage Ist das hier ein Konflikt, der ganz leicht eskalieren kann bis zu richtiger Gewalt? Wie viele unzählige Kriege sind entstanden aus dem Konflikt um Land? Freilich muss man hier gleich dazu sagen, was wir jetzt hören, kann man nicht auf die aktuelle Lage in Israel anwenden, weil es hier nicht um Zank geht, sondern um einen bestialisch-terroristischen Angriff auf das heilige Volk. Also hier haben wir ein zänkisches Hirtenvolk und jetzt zänkisches Bergvolk. So heißt es ja, seien die Bewohner des oberen Vogtlandes. Und mir ging es so, als ich hier ein paar Monate gewohnt habe und das gehört habe, es sei hier das zänkische Bergvolk, dachte ich, das kann nicht sein. Das sind so eine herzlichen und lieben Leute, also von wegen zänkisches Bergvolk. Einige Jahre später denke ich immer noch so, immer noch viele herzliche und liebe Leute, aber man kriegt dann mit der Zeit doch das ein oder andere mit von wegen zänkischem Bergvolk. Es ist freilich wie bei allen pauschalen Zuschreibungen immer, es gibt viele, die nicht zänkisch sind oder nur selten. Aber wir können ja mal diese Frage in den Raum stellen, ob vielleicht an dieser Rede vom zänkischen Bergvolk zumindest ein Körnchen Wahrheit ist. Ihr habt ja alle eure Erfahrungen gemacht in den Jahren. Also zänkisches Bergvolk, Fragezeichen. Man kann ja sagen, wenn es tatsächlich so wäre, dann ließe sich das gut erklären. Weil das Leben war früher hier sehr hart, durch Temperatur, durch den nährstoffarmen Boden. Da musste man zäh sein, um durchzukommen, sonst hat man es nicht geschafft. Und vielleicht hat sich diese Zähigkeit, die ja was Gutes ist, hat sich diese Zähigkeit mitunter auch ein bisschen ins Negative gelegt, nämlich, dass man in Auseinandersetzungen zäh wird, in Beziehungen, die nicht ganz einfach sind, zäh wird, also sowas wie eine Sturheit im Negativen, eben zänkisch. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Jetzt ist es sehr spannend, wenn man mal guckt, wo dieses Wort Zank eigentlich herkommt. Das kommt von einem althochdeutschen Wort und das hat die Bedeutung zerreißen. Und zwar ist es verwandt mit dem Wort Zahn und bedeutet so viel wie mit den Zähnen zerreißen. Und jetzt kann man sich richtig bildlich vorstellen, wenn ich mit den Zähnen was zerreiße, dann bin ich richtig verbissen. Also wenn man so richtig verbissen loslegt, da sind wir beim Zank, bis die Beziehungen zerreißen. Also verbissen in der Auseinandersetzung wie ein Hund, der seinen Knochen partout nicht loslassen will. Und schließlich sagt der Duden, zänkisch bedeutet zum Zank neigend, streitsüchtig, durchaus auch gehässig. Also wir sehen, überall ist dieses Verbissene. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie reagiert Abraham in diesem Konflikt zwischen seinen Hirten und denen Lots? Wie gesagt, er kann ganz leicht eskalieren zu Gewalt. Abraham hätte jetzt die Möglichkeit, den Strauß auszufechten und sich durchzusetzen. Und das Spannende ist jetzt zu sehen, wie Abraham reagiert, nämlich gerade nicht zänkisch. Punkt 1. Abraham spricht mit Lot. Das ist schon sehr viel. Wenn er nämlich zänkisch wäre, würde er vor allem über Lot sprechen, in dessen Abwesenheit. Aber Abraham spricht mit Lot. Und jetzt kann man sich das richtig vorstellen, das wäre jetzt eine Situation, dieses Gespräch zwischen den beiden, das so richtig zänkisch werden könnte, nämlich jeder macht dem anderen Vorhaltungen, was die jeweils andere falsch gemacht hat. Auch das tut Abraham nicht. Zweiter Punkt. Abraham sagt, es soll kein Zank sein zwischen dir und mir, meinem Hirten und deinem Hirten. Begründung, das ist unwürdig. Das ist unwürdig, dieser Zank, wir sind nämlich verwandt. Du bist der Sohn meines Bruders. Jetzt wissen wir alle, dass selbst unter Brüdern es zu Feindschaft kommen kann, aber Abraham setzt hier ganz klar Maßstäbe, das ist unwürdig, solcher Zank unter engsten Verwandten. Drittens, Abraham macht einen Vorschlag, nämlich man trennt sich, sodass sich jeder mit seinen Herden in einen anderen Landstrich aufhalten soll. Bei diesem Vorschlag ist eines überraschend, weil Abraham jetzt den Anspruch erheben könnte, dass er als erstes entscheidet, wo er hingeht, denn er ist der Ältere. Und das war zu diesen Zeiten gewichtig. Aber das macht Abraham auch nicht. Er lässt dem jüngeren Lot den Vortritt. Er lässt Lot als erstes entscheiden, wo der hinziehen will. Der dritte Punkt ist also, Abraham ist großzügig. Ja, nochmal die drei Punkte. Er spricht mit Lot, Punkt 1. Punkt 2, er fragt oder er guckt danach, das ist unwürdig. Und drittens, er ist großzügig. Und was passiert? Der ganze Zank löst sich auf. Es gibt eine pragmatische Lösung von diesem Problem. Jetzt könnte man sagen, naja, so ganz prickelnd ist es aber nicht. Die gehen sich halt aus dem Weg. Also für die Beziehung ist es ja eher negativ, aber das stimmt nicht. So was Negatives steckt in dem Vorschlag von der Trennung, den Abraham macht, gerade nicht drin, weil wir erfahren wenig später, dass es zu einem Krieg zwischen mehreren Königen kommt und Lot wird mit seinem gesamten Besitz verschleppt. Und was macht Abraham? Er zieht mit seinen Männern in den bewaffneten Kampf und befreit Lot mit all seiner Habe. Daran sehen wir, dass er Lot ganz und gar zugewandt ist. Es ist also keine Trennung im Sinn, wir gehen uns aus dem Weg, gar nicht. Wenn wir das jetzt überblicken, dann sehen wir, dass Abraham, der Erzvater, ganz Vorbild ist. Ein Vorbild, wie man sich im Zank unzänkisch verhalten kann. Und da will man natürlich wissen, ja, was ist denn das für ein Mann, der so vorbildhaft ist? Jetzt kommt diese Erzählung von der Trennung von Lot, der kommt ganz am Anfang der Abrahamsgeschichte und wir erfahren eigentlich nichts über seine Persönlichkeit, über seinen Charakter steht kein Wort. Aber eines erfahren wir sehr wohl, Und damit wird, was eigentlich schon längst der Fall ist, die Sache eine geistliche. Denn dieser Mann, Abraham, lebt aus einer Verheißung Gottes, die Gott ihm gesagt hat. Er lebt also mit dem Wort Gottes. Und dieser Mann baut dem lebendigen Gott einen Altar. Er lebt in der Verehrung des lebendigen Gottes. Also ein frommer Mann, der hier so unzänkisch reagiert. Jetzt müssen wir natürlich zu uns kommen. Wir sind ja als Christen auch diejenigen, die wie Abraham aus den Verheißungen, also aus dem Wort Gottes leben und die wie Abraham, wenn wir Christ sind, in der Verehrung des dreieinigen Gottes leben. Und deswegen darf Abraham hier zu einem Vorbild für uns werden. Also können wir sein Verhalten auf uns anwenden. Und das machen wir jetzt mal. Wir gehen einfach diese drei Punkte nochmal durch. Erstens, miteinander, nicht übereinander reden. Wenn das wirklich an unserem Ort gelebt werden würde, wie viel mehr echter Friede läge in diesem Tal? Ich denke, das kann man schon so sagen. Also das Gespräch suchen, und zwar nicht mit der Motivation, dem anderen nochmal richtig seine Fehler vor den Latz zu knallen, sondern ganz pragmatisch dafür zu sorgen, dass es in Zukunft besser wird. Zweiter Punkt, wo Abraham gesagt hat, dieser Streit unter Brüdern, das ist unwürdig. Und das kann man ja auch ganz klar sagen, ein zänkischer Streit, das ist unter Christen, unter Geschwistern im Herrn unwürdig. Es ist bezeichnend, schon in der griechischen Sage ist es die Göttin der Zwietracht, die einen Zankapfel in den Raum wirft. Und wenn es in christlichen Gemeinden zu zänkischem Streit, zu Zank kommt, wer steckt da wohl dahinter? Da steckt dahinter der Meister der Zwietracht, der Feind der Eintracht, und das ist kein anderer als der Satan. Und dem sollten wir niemals zänkisch auf den Leim gehen. Abraham sagt, das ist unwürdig. Und natürlich, das ist das Nächste, muss ich auch mein Verhalten als Christ daraufhin befragen, ist es eines Christen würdig, wie ich mich verhalte? Ist es angemessen? Und da ist die Frage eben gerade nicht, ob das der andere verdient hat, sondern verhalte ich mich eines Christen würdig? Und das heißt, lebe ich davon, dass Jesus Christus in unfassbarer Großzügigkeit mir Unwürdigem vergeben hat. Wenn das so ist, dann darf ich von dieser unfassbar großzügigen Vergebung auch etwas, zumindest ein Körnchen, weitergeben. Das wäre würdig, eines Christen würdig. Jetzt ist es mir manchmal so gegangen, dass ich dieses schöne Wort vom zänkischen Bergvolk durchaus mit so einem gewissen Stolz gehört habe. Wir sind das zänkische Bergvolk. Also wenn man das im Spaß sagt, ist es natürlich völlig in Ordnung, aber im Ernst, Ist es für Christen würdig, zänkisch zu sein? Ich bin neulich erschrocken, wie ich beim Bibellesen auf eine Stelle gestoßen bin. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Der Apostel Paulus macht im Galaterbrief eine ganz scharfe Aussage zum Thema zänkisch. Da sagt er, also er nennt den Zank in einer Reihe mit Hader und Zwietracht. Und zwar, er nennt es als Werke des sündigen Menschen. Und dann sagt er, Zank, Hader, Zwietracht, kommen noch andere Sachen dazu, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist eine ganz scharfe Aussage. Also was ist eines Christen würdig? Und jetzt Abrahams dritter Punkt, das ist diese Großzügigkeit, dass er den Lot, obwohl der Jünger ist, den Vortritt lässt. Und diese Großzügigkeit, kann man sagen, das ist das Gegenteil von dem, was wir vorher hatten, nämlich dieses Verbissene. Das ist gar nicht großzügig. Also sich verbissen an einem Konflikt festhalte. Sich verbissen und zäh dem anderen seine Fehler nachtrage. Und der Abraham, der zeigt hier, das muss man einfach sagen, der zeigt hier Größe. Der ist ganz souverän in seiner Großzügigkeit. Man kriegt den Eindruck, der Mann hat es gar nicht nötig, auf seine Ansprüche zu pochen. Großzügigkeit ist was Feines. Und wenn wir das Wesen und die Taten unseres Herrn Jesus Christus mal anschauen, da springt einem genau das ins Auge, nämlich diese Großzügigkeit Jesu aus Liebe. Bei Jesus ist es so, gerade nicht, weil er fünfe gerade sein lässt, nee, gar nicht, sondern weil er für die Schuld von uns Ungeraden großzügig und teuer bezahlt hat. Das ist die Großzügigkeit von Golgatha. Das wäre das Dritte, die Großzügigkeit. Und jetzt das Letzte, wie es bei Abraham ausgeht, dass man versucht, die Zukunft, da gibt es immer viele Probleme, pragmatisch zu gestalten. Es fällt nämlich auf, dass der Abraham das, was jetzt vorgefallen ist in der jüngsten Vergangenheit, in Auseinandersetzungen zwischen den Hirten, diese Vergangenheit lässt Abraham ruhen. Der fängt da gar nicht davon an. Der setzt nicht bei der Vergangenheit an, sondern bei der Zukunft. Wenn er bei der Vergangenheit ansetzen würde, wozu er gutes Recht hätte, dann würden sich die beiden wahrscheinlich völlig verheddern. Die haben das gemacht, die haben das gemacht, die haben das gemacht, würden nicht weiterkommen. Also pragmatisch die Zukunft gestalten. Und deswegen schließen wir ab mit diesem Vorbild Abraham. Miteinander, würdig eines Christen und großzügig. Wir können es ja so machen, das wird sicher nicht leicht. Wir üben gemeinsam. Wir üben ein, dass wir zusammen weniger zänkisches und mehr christliches Bergvolk sind. Mit Augenzwinkern. Dass wir das nicht von uns aus können, ist völlig klar. Und deswegen schließe ich mit der Bitte, Jesus Christus, gebe uns dazu das Wollen und das Vollbringen. Amen.